Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Heute an meiner Seite ist natürlich wie immer David.
Hallo.
Und Dorothea.
Hallo.
Und wir haben auch wie immer einen wunderschönen Gast dabei, oder beziehungsweise nicht einen Gast, sondern mehrere heute. Und zwar sind das heute Helden für Herzen. Und zwar sind das heute Kai, Sven und Anni. Guten Tag.
Hallo.
Hi.
Ja, am besten stell dich mal kurz vor. Wer seid ihr?
Ja, hi. Ich bin Kai, mit Vornamen Kai Elas Schulze. Bin zweiter Vorsitzender beim Verein Helden für Herzen und bin schon 46 Jahre alt.
Ich bin
die Ladies first.
Danke. Ich bin Annika oder Anni. Ich bin 26 Jahre alt und stellvertretende Vorsitzende von Helden für Herzen und Cosplayer, seit ich 15 bin, und habe dann einen Zweck gefunden, um es jetzt auch noch auf einer anderen Ebene weiterzuführen.
Ja, und ich bin Sven, 43, bin auch Vorstandsvertretung und in der Orga bei den Helden für Herzen. Und Cosplayer noch nicht ganz so lang, sondern erst seit, ja, vielleicht 7, 8 Jahren, also eigentlich seit ich bei Helden für Herzen bin, da habe ich damit angefangen und nicht mehr davon weggekommen bis jetzt.
Ja, und darüber wollen wir heute viel mit euch reden. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und zwar, wie und warum wurde Helden für Herzen gegründet?
Helden für Herzen ist ja ein Verein, der in Kinderkrankenhäuser geht, in Kostümen. Also sprich zum Beispiel als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft oder ähnliches. So, was man hinter mir sieht. Das war damals tatsächlich ein Kevin, der das Ganze gegründet hat als Spider-Man. Hat er ein Video gesehen auf YouTube, wo ein paar Fensterputzer damals an der Kinderklinik in Amerika die Fenster putzen sollten und haben gedacht, hey, wir ziehen uns Kostüme an von den Avengers und machen das halt so ein bisschen auf eine andere Art und Weise, und das hat halt einen mega Effekt gegeben. Und es gab noch ein zweites Video, wo der Schauspieler vom Spider-Man am Rande des Sets halt sich so ein paar Minuten Zeit für einen behinderten Jungen genommen hat. Und das hat ihn sehr beeindruckt. Und dann hatte er die Idee, eben das als Projekt erstmal zu gründen, und dann später ist dann eben der Verein daraus geworden.
Ja. Und was sind da eure Ziele? Was wollt ihr mit dem Verein erreichen?
Das Ziel des Vereins ist eigentlich in erster Linie mal den Kindern Mut machen, magische Momente und Erinnerungen für die Kinder schaffen und auch für die Angehörigen natürlich. Kinderaugen zum Strahlen bringen, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist tatsächlich eine schöne Sache, die wir immer wieder bewirken und auch immer wieder auf unseren Einsätzen sehen können, wie die Kinder positiv auf uns reagieren, wie die Kinderaugen strahlen, wie die wirklich Spaß und Freude haben an uns und an der Interaktion mit uns. Weitere Ziele sind eben persönliche Besuche in Kontakt mit den Kindern und eben auch vertrauliche und individuelle Momente zu schaffen. Also keine, sagen wir mal, so Massenabfertigung nach Schema F, sondern wirklich bei den Einzelbesuchen individuell auf jedes Kind eingehen und mit dem Kind einfach eine schöne Zeit verbringen und denen ermöglichen, ihre Idole, ihre Superhelden, Figuren, die sie aus Filmen, aus Serien kennen, einfach mal auch in Live und in Farbe zu treffen.
Und wenn ihr da in die Krankenhäuser geht und mit den Kindern interagiert, was tut ihr da genau, um die Freude und Positivität in das Leben der betroffenen Familien zu bringen?
Also das ist gar nicht so ein krasser Prozess. Also wenn dann die Begegnung stattfindet, diese strahlenden Augen, dieser Moment, der passiert irgendwie einfach von selbst. Also es ist eigentlich, man kann sich das vorstellen, klar, es gibt manchmal noch ein bisschen, das Eis muss auch manchmal ein bisschen gebrochen werden, weil es ist ja auch erstmal ganz komisch. Huh, warum ist denn jetzt Spider-Man da? Ich mag Spider-Man, aber das ist mir jetzt irgendwie auch, ich ist erstmal ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn, da kommen die Kinder meistens auch ganz schnell raus, und dann ist es einfach nur so ein Wow. Ich bin jetzt, und man kann das eigentlich ganz schön beobachten, die Kinder sind dann einfach nur Kinder. Ganz egal, was für eine Vorgeschichte, und die können dann einfach mit ihrem Helden interagieren, mit dem Sprechen, mit dem Fragen stellen, was sie im Spiel spielen oder eben einfach ein Foto machen, eine Erinnerung schaffen.
Okay. Und wie können Menschen euch dabei unterstützen, bei euch im Verein?
Ob sie sich natürlich, indem sie bei uns mitmachen. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, der ehrenamtlich agiert und sind dementsprechend auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. In dem Fall also Cosplayer, die Kostüme im Schrank haben, die kinderfreundlich sind, die zu uns passen und die Lust haben, einfach da mitzumachen. Eben schon angesprochen, gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind natürlich auch von Spenden irgendwo abhängig. Wenn man uns da unterstützen möchte, dann sagen wir auch nicht nein, freuen uns immer sehr. Und das Dritte, und das ist das, was ihr jetzt gerade ja für uns macht, ist darüber zu sprechen, uns bekannter zu machen. Es gibt uns seit 2014, wir sind also kein ganz junger Verein, werden nächstes Jahr sogar 10 und haben auch schon ein bisschen was erreicht, aber trotzdem gibt es immer noch den einen oder anderen Cosplayer, der uns nicht kennt. Und von daher ist es schon eine schöne Sache, wenn man das auch kommuniziert und kundtut.
Spread the word.
Ja, das versuchen wir. Welche Projekte habt ihr denn bisher durchgeführt?
Also unsere Projekte sind ja, wie Sven auch eben sagte, immer auch sehr individuell. Es gibt natürlich die großen öffentlichen Veranstaltungen, die vor allem natürlich am Anfang einfach sehr gut machbar waren. Das kann ja zum Beispiel ein Sommerfest vom Kinderhospiz sein. Mittlerweile haben wir da auch immer Veranstaltungen, die wir jährlich besuchen. Zum Beispiel riesige Spendenläufe, die unheimlich toll und viel bringen, viel Aufmerksamkeit schaffen, aber eben auch viel Unterstützung. Oder von ganzen Bundesverbänden, dass wir auch dazu Veranstaltungen eingeladen werden, wo halt auch sowohl betroffene Familien als auch nicht betroffene Familien, also auch einfach interessierte Menschen zusammengebracht werden, informiert werden. Aber eben auch, und da liegt natürlich auch ein riesiger Fokus drauf, dass wir eben auch Einzelbesuche machen. Und die liegen uns natürlich auch zu einem sehr großen Teil am Herzen. Ja, die sind ja für die Kinder vor allem besonders intensiv. Und da hat jeder von uns drei auch sicher die ein oder andere Geschichte zu erzählen, die für jeden auch ganz besonders sein konnte, wo es wirklich auch ein ganz toller Tag war für ein Kind. Und da denke ich zum Beispiel an einen Geburtstag, der endlich nach Corona stattfinden konnte, von einem Mädchen, das wir auch schon seit ein paar Jahren von anderen Veranstaltungen kannten, die auch einfach mal so richtig nah kennenzulernen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und dann haben wir aber natürlich auch noch Institutionen, mit denen wir befreundet sind seit Jahren, auch Vereine, Familienvereine, Hospize, mit denen wir eben auch immer wieder wiederkehrende Veranstaltungen haben.
Ich muss kurz zu sagen, wir lassen uns also eigentlich immer einladen. Also das heißt, irgendwie kommt eine Einladung entweder von den Eltern direkt oder von einer Institution, mit der wir zusammenarbeiten oder von einer größeren Veranstaltung. Und wir haben auch keine eigenen Räumlichkeiten so, sondern wir kommen dann immer zu denen hin und ziehen uns dann da um und dann geht's los.
Und wie sieht das dann aus mit Planung und Organisation? Was passiert da, wenn man euch bucht?
Genau, das ist tatsächlich mein Bereich. Ich bin für die Eventplanung und für die Institutskontakte verantwortlich. Wie gesagt, wir stehen da immer in sehr engem Kontakt. In der Regel beispielsweise per E-Mail kommt dann wieder die Nachricht, hey, wir feiern jetzt wieder hier ein Fest, oder eine individuelle Anfrage. Mein Sohn XY feiert Geburtstag, wäre total schön. Oder eben, wie gesagt, so kommen die Events zu uns, oder ich frage auch mal an Gebieten zum Beispiel, wo wir noch nicht so viele Veranstaltungen hatten. Und da brauchen wir natürlich erstmal die Eckdaten, ne, worum geht's, was wird da stattfinden, welche Rolle spielen wir da, sind wir einfach nur da und machen mit, bringen wir tatsächlich was mit. Ne? Wir haben auch eine Bastelaktionen, wir haben Spiele, die wir auch anbieten, Kinderschminken, je nachdem auch, wie viele Leute wir so sind. Und das Tolle an das Hilfreiche bei der Organisation sind vor allem die Tools, die der Kai uns gebastelt hat. Wir haben ein internes Organisationstool für die Mitglieder, wo die sich auch einloggen können, wo die Zugangsdaten haben. Das ist wie ein Terminplaner, wo die sich dann eintragen können, wo sie dann mitmachen möchten. Wir organisieren uns aber ansonsten auch über Discord und Facebook, um uns auszutauschen. Und ne, je nachdem, wie viele Leute sich da anmelden zu einem bestimmten Termin, planen wir eben weiter, stehen im engen Kontakt mit den Institutionen, Krankenhäusern und verwirklichen dann je nach Plan ein tolles Event, entweder groß oder klein und sehr persönlich.
Manchmal ist das sogar so, dass quasi die Aktivitäten auch auf die Charaktere, die dann vor Ort sind, zugeschnitten werden. Also ja. Wenn da, was weiß ich, bestimmte Prinzessinnen dabei sind, dass man eben guckt, dass man genau auf die zugeschnitten dann auch noch Spiele anbietet oder irgendwelche anderen Aktivitäten. Und manchmal ist es halt ganz easy, dass wir einfach nur in unseren Kostümen halt vor Ort sein müssen. Das ist sehr individuell tatsächlich.
Ja. Und wie sah das denn alles aus während der Corona-Pandemie?
Das war tatsächlich nicht sehr einfach für uns als Verein, da natürlich 90% unserer Arbeit ist wirklich der Kontakt mit den Kindern, was natürlich während Corona nahezu überhaupt nicht möglich war, zumal es eben halt auch Kinder sind, die entsprechend vielleicht immunsupprimiert sind oder ähnliches, was sie natürlich speziell noch anfälliger gemacht hat in der Zeit. Wir haben da einfach versucht, Besuche auf Abstand zu machen. Wir hatten da so eine Art Terrassenbesuche, wo wir dann einfach quasi auf der Terrasse von einer Kinderstation dann irgendwie quasi durch die Scheibe mit den Kindern versucht haben zu interagieren und quasi die Terrasse als Bühne genutzt haben. Wir haben in der Zeit Tablets angeschafft für den Verein und haben Videocalls angeboten, indem wir quasi dann einfach gesagt haben, wir schicken den Kindern, den Instituten ein bedienerfertiges Tablet. Die müssen sich dann quasi einfach nur noch einloggen und können dann quasi direkt einen Videocall mit ihrem Held, mit ihrer Heldin führen, was für die Kinder also auch immer ganz toll war, wenn sie da quasi ein Tablet in der Hand haben und kriegen dann einen Anruf von Batman oder von irgendjemandem. Das ist also ein absolutes Highlight immer gewesen. Und wir haben auch versucht, über Vorlesevideos, indem wir unsere Mitglieder einfach gebeten haben, hey, schmeißt euch in ein Cosplay, lest irgendein Märchen vor, nehmt euch dabei auf und wir stellen das dann auf einen YouTube-Kanal und schicken den Link dann eben rum, dass eben die Kinder halt quasi ihre Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen von einer Prinzessin oder von einem Superhelden individuell sich auf YouTube eben anschauen können. Das waren so die Möglichkeiten, die wir halt genutzt haben, wenn die direkte Interaktion einfach wegfällt.
Ja, natürlich hat es uns aber trotzdem als Verein war super schwierig. Also ne, das ja auch erstmal zu entwickeln und dann an die Leute zu bringen. Und natürlich waren das weniger Kontakte. Ich meine, war ja das Prinzip der Pandemie, ne, weniger Kontakte, aber war einfach allgemein dann weniger, was natürlich sehr schade war. Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass wir uns wirklich sehr, sehr gut von der Pandemie erholt haben, dass auch die ganzen Institute sich direkt an uns erinnert haben, so hey, wir dürfen wieder, wollte nicht vorbeikommen und ja, also es war wirklich eine Herausforderung.
Sogar letztes Jahr, also quasi Jahr 1 nach der Pandemie, wenn man so möchte, direkt unseren Rekord gebrochen an Einsätzen, die wir in dem Jahr hatten. Und dieses Jahr werden wir den wieder brechen. Also von daher, es geht schon wieder bergauf, aber die Pandemie selber war sehr hart. Ich meine, wenn wir uns erinnern, am Anfang wusste ja auch keiner, wie lange geht das jetzt, ne? Es war ja so ein, ja, man saß irgendwie da und hat gedacht, oh nein, jetzt können wir gerade nichts machen. Okay, dauert das jetzt 1 Monat, 2 Monate, 5 Monate? Und ja, irgendwann hatte man sich dann auch so ein bisschen mit abgefunden und hat halt dann versucht, irgendwelche Sachen aus dem Nichts zu zaubern. Und jetzt ist es plötzlich wieder vorbei. Also es war schon sehr strange und für den Verein, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Katastrophe, aber es war schon eine schwierige Zeit.
War eine Herausforderung, aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert als Verein.
Ja.
Jetzt natürlich die Frage, ne, wieso sind denn überhaupt diese Besuche bei kranken Kindern so wichtig?
Ich glaube einfach, es ist halt immer ganz schwierig, das sozusagen. Letztendlich kommen wir ja nur mit unseren Kostümen irgendwie bei einem Kind vorbei oder bei mehreren Kindern. Aber wir sehen ja immer, wie die Reaktionen der Kinder ausfallen. Und die sind aufgelebt, die sind freudestrahlend, die sind teilweise wie wiedererweckt. Also wir haben das auch schon oft gehört, dass die wie ausgetauscht wirken. Und hören dann ja auch im Nachhinein, dass die Kinder dann auch irgendwelche Bilder gemalt haben von uns oder mit ihren Eltern oder mit ihrem Pflegepersonal über uns gesprochen haben. Und von daher glauben wir schon, dass wir irgendwo Momente schaffen, besondere Momente, Erinnerungen schaffen, die irgendwo was bedeuten. Und das ist letztendlich auch das, was uns dann irgendwo antreibt. Und man muss dazu auch sagen, die ursprüngliche Idee war das eben für die Kinder zu tun, aber im Nachhinein können wir auch sagen, dass es eigentlich nicht nur für die Kinder ist, sondern auch mal abgesehen von Geschwisterkindern, um die wir uns natürlich auch kümmern, weil die auch keine leichte Zeit haben, wenn ein Kind in der Familie erkrankt ist und es gibt noch weitere gesunde Kinder in der Familie, dann kommen die, ich will jetzt nicht sagen zu kurz, aber es ist natürlich ein Fokus auf dem kranken Kind und irgendwo freuen die sich dann auch, wenn die mal irgendwie einen besonderen Tag erleben. Das heißt, wenn man das so mit der ganzen Familie planen kann, ist das immer eine wunderschöne Geschichte. Aber auch die Eltern sind befreit, wenn sie sehen, wie ihre Kinder mit uns spielen und wie gut das funktioniert und dass wir uns Zeit für die nehmen. Und das Klinikpersonal ist total erleichtert, wenn die Kinder mal wieder richtig aufleben und wie ausgewechselt erscheinen. Man bewirkt also nicht nur bei den Kindern selber was, sondern es macht schon die größere Runde. Und man sagt ja auch immer, ne, Lachen ist gesund und so. Ob das jetzt irgendwie klinisch wirklich erprobt ist, können wir nicht sagen, aber wir hoffen, dass wir da so einen kleinen Unterschied machen.
Ja, für die Eltern ist das natürlich auch einfach schön, bemerkt zu werden, also auch im Sinne von Visibilität und eben natürlich auch im Zusammenhang mit unserer Arbeit, dass wir da ja natürlich auch so ein bisschen das Thema in den Raum schmeißen immer wieder, sei es auf Social Media, sei es eben in Kontakt oder auch einfach, dass wir natürlich Leute in das Thema reinbringen, wie man solche Familien unterstützen kann, warum die eben auch Unterstützung brauchen und was da auch eigentlich alles mit verbunden ist und wie er dann aber eben auch da auch so ein bisschen diesen Rattenschwanz dann auch mal ausblenden lassen für einen Moment, wo auch mal die Mutter dann Mutter sein kann und ihr Kind dabei zuschauen kann, wie es eben Kind sein.
Wir haben ja vorhin schon viel über die Reaktion von den Kindern gehört, dass sie da immer so dieses Leuchten in den Augen haben, wenn sie ihre Helden sehen oder irgendeine Prinzessin. Und gibt es da irgendwie krasse Reaktionen vom Personal zum Beispiel oder von der Familie, wenn die da euch live in Aktion sehen können?
Je nachdem, was für Einsätze das sind, auf jeden Fall. Also wir haben manchmal auch Eltern, die gefühlt 1000 Fotos schießen.
Und auch selber Fotos machen möchten.
Ja, genau, und auch selber mit den Superhelden Fotos machen wollen, aber auch öfter. Wir haben unsere Einsätze sind ja wirklich unterschiedlichster Natur. Wir haben laut Satzung, können wir uns um Behinderte, Schwerkranke und sozial benachteiligte Kinder. Das heißt, es kann gehen von Flüchtlingskindern über Kinder mit, ich sag mal, leichteren Behinderungen oder Autismus oder ähnlichen Geschichten bis hin zu wirklich Kindern, die lebensverkürzt erkrankt sind, die in der Behandlung oder in der Obhut eines Kinderhospizes zum Beispiel sind. Das heißt jetzt nicht, dass die demnächst ableben werden, sondern das heißt einfach, dass die halt eine Krankheit haben, die das Leben auf jeden Fall verkürzt. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass man die, das ist eigentlich sowieso immer wichtig, aber ihr wisst, was ich meine, es ist dann einfach, sollte man das Leben dann genießen und wirklich jeden Moment ausschöpfen. Und solche anderen Momente, besonderen Momente, die werden dann auch gerne mal fotografiert und festgehalten, auch für vielleicht mal Zeiten danach, wo man sich dann hinterher erinnern möchte.
Und da waren bisher auch also vor allem das medizinische Personal in diesen Bereichen, die sind da die sehen direkt, die sehen ja ihre Schützlinge, ne, und die sehen halt direkt, was der Sinn auch der Sache ist, ne? Also natürlich kann, wenn jemand nicht weiß, wir kommen, dann ist vielleicht, oh, okay, warum ist Spider-Man hier? Und dann erstmal so, ah, mega cool, ihr seid jetzt hier für die Kinder oder für das bestimmte Kind, und das ist eigentlich ausnahmslos positiv, das Feedback.
Zum Thema Feedback, also worüber bekommt ihr das Feedback? Sagen die das euch so persönlich oder schreiben die da euch was, und wie beeinflusst das eure Arbeit?
Das meiste Feedback kriegen wir wirklich direkt eben halt in der Interaktion mit den Kindern, weil wir sehen, wie reagieren die Kinder auf uns, und wenn sie dann eine Figur sehen und umdrehen und zur Mama rennen und sagen, Mama, guck mal, Papa, guck mal, ich habe da den das da gesehen, komm mal mit. Das ist also wirklich ein sehr direktes Feedback immer. Kinder sind da sehr offen und sehr ehrlich in ihrer Art. Egal, ob sie jetzt krank oder gesund sind, man kriegt relativ schnell mit, wie das Kind auf einen reagiert, und hat da wirklich eine sehr, sehr direkte Rückmeldung immer von den Kindern oder auch von den Eltern oder vom Betreuungspersonal. Wir kriegen aber auch teilweise im Nachlauf dann von den Instituten Fotos geschickt oder E-Mails, Dankeschön-E-Mails geschickt, bekommen darüber unser Feedback, oder einfach dadurch, dass wir auch den Kontakt zu den Instituten schon seit Jahren haben, steht man natürlich auch regelmäßig außerhalb von Veranstaltungen irgendwo im Kontakt und schwelgt da, sagen wir, auch mal in Erinnerung und sagt, ach, bist du noch da vor 3 Monaten, als er bei uns war, das war so und so toll, wir haben uns da wieder dran erinnert. Und das Feedback, was wir dann eben bekommen, sagen wir, auf diesem indirekten Weg, das teilen wir natürlich dann auch mit unseren Mitgliedern, eben halt über Discord oder über unseren Newsletter. Einfach, dass auch die Mitglieder, die vielleicht nicht bei einem Einsatz dabei waren, dran teilhaben können und sehen, wie gut es ankommt, welche positiven Erfahrungen da mit verbunden wurden. Und natürlich auch, um die Motivation bei den Mitgliedern so ein bisschen zu steigern, dass vielleicht der ein oder andere sagt, Mensch, da habe ich ein tolles Event verpasst, da möchte ich nächstes Mal dann auch mit dabei sein und möchte es auch erleben.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr alle relativ viele Cosplays habt oder zumindest 2 oder 3, weiß nicht wie viele. Und da ist doch die Entscheidung, also wenn ihr die Entscheidung habt, ein Kostüm zu wählen, bestimmt ein bisschen schwer. Oder gibt es jetzt irgendwie Wünsche von den Kindern, welche Helden die da jetzt nun sehen wollen?
Also, für uns selber ist es natürlich auch immer eine persönliche Sache, worauf man jetzt Lust hat, ne, worin man sich wohlfühlt. Das ist ja für alle auch unsere Mitglieder. Also entweder sind unsere Mitglieder wirklich, kommen schon rein und haben mehrere Cosplays, mit denen sie gerne auf den Einsatz geben möchten, oder vielleicht haben sie erstmal nur eins. Ich habe, glaube ich, für meinen ersten Einsatz gebastelt. Das war Judy Hopps. Und es ist natürlich auch so, manchmal kommen Anfragen für spezifische Charaktere. Da müssen wir natürlich ganz, ganz genau gucken, wer kann denn überhaupt hingehen. Ne? Also ist das die Veranstaltung jetzt im Saarland? Muss man natürlich gucken, hat das jemand vor Ort? Und wenn nicht, finden wir vielleicht eine gute Alternative, vielleicht irgendwas, was in der Altersklasse gut ankommt. Natürlich können wir auch manchmal explizite Wünsche mal gut berücksichtigen. Also zum Beispiel eine Anna und eine Elsa finden wir eigentlich immer. Also eine Schneeprinzessin.
Wir haben keine Kostümpolizei in dem Sinn. Die Mitglieder können sich im Prinzip relativ frei entfalten, was ihre Charaktere angeht. Es sind auch irgendwelche Gender-Swap-Charaktere, also eben quasi ein männlicher Held, der dann von einem weiblichen Mitglied gespielt wird oder andersrum. Wir haben auch Origin-Charaktere, wo einfach jemand sagt, hey, ich finde Star Wars toll, aber ich möchte jetzt kein Obi-Wan machen. Ich bastel mir einfach irgendein Jedi. Auch das erkennen die Kinder dann einfach, weil, hey, da steht einer mit Robe und Laserschwert, das muss ein Jedi sein. Auch wenn es jetzt keiner ist, den man vielleicht aus den Filmen oder aus den Serien kennt. Wir haben halt eben die Vorgaben, es muss kindgerecht sein, ganz klar. Also ein Freddy Krüger oder ein Pennywise auf einem Event irgendwie mit Kindern, das ist, kann man sich vorstellen, nicht die beste Möglichkeit. Und es sollte natürlich auch ein Stück weit elterntauglich sein. Einfach in dem Sinne, dass, ich nehme jetzt nochmal ein Beispiel, Harley Quinn zum Beispiel, wenn da jemand mit Hotpants irgendwo rumrennt und im Ausschnitt bis zum Bauchnabel, Das ist auch nicht unbedingt das Bild, was wir dann mit dem Verein assoziiert haben wollen. Da gibt es dann auch eben auch die Vorgabe, dass wir sagen, hey, es gibt so viele Varianten von diesem Cosplay. Nimm doch vielleicht eine, die so ein bisschen züchtiger ist und nicht gerade irgendwo nach Bahnhof aussieht, sage ich mal, so salopp.
Und wenn du halt mehrere Kostüme im Schrank hast, dann ist halt immer die Geschichte, du musst dich ja auch immer mit identifizieren können. Okay, ich meine, man schafft sich keine Kostüme an, wo es nicht geht, aber ich glaube, dann gibt es schon welche, wo man immer Präferenzen hat, wo man sich besonders wohl drin fühlt. Und manchmal ist es auch temperaturabhängig. Also ne, gerade hier der rote Kollege, der ist schon ganz schön luftig. Und wenn es dann im Winter ist, irgendwie so, dann ziehe ich den nicht so gerne an.
Gibt es bei den ganzen Figuren, die ihr quasi spielt, irgendwie so eine Gruppe an den beliebtesten Figuren, so Top 3 quasi?
Definitiv.
hier. Also die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist immer sehr, sehr beliebt und wird auch immer sofort erkannt. Genau, der Kamerad hier. Die singende Disney-Eisprinzessin ist auch immer sehr, sehr beliebt, mitsamt Geschwisterlein. Das ist auch immer ein Charakter, der immer noch, obwohl der Film jetzt schon weiß Gott wie alt ist, immer noch sehr, sehr gefragt wird. Das sind so wirklich so die absoluten Top 2. Und ja,
Star Wars ist auch sehr beliebt immer. Also egal.
Auch ein Klassiker, ja. Das ist dann auch was, wo dann auch Papa und Mama dann teilweise erkennen und sagen, ja, das kenne ich auch, da kann ich was mit anfangen. Ansonsten sind die Kinder aber echt sehr, sehr fit, was ihre Franchises angeht, was ihre Serien angeht, kennen sich sehr gut aus. Und teilweise gibt es auch wirklich Sachen, die wir auch einfach nicht kennen. Wenn man irgendwie selber keine Kinder hat, dann ist man nämlich 100% auf dem Laufenden, was irgendwie Kinderserien angeht. Da muss man dann halt gegebenenfalls auch mal selber noch mal ein bisschen recherchieren und schauen, was ist es für ein Charakter, kann ich den darstellen, ist es was für mich? Und das dann auch wieder aufnehmen. Aber wie gesagt, so die Top 3 ist eben halt Marvel, Star Wars und Disney, das sind so die Dauerbrenner.
Ja, jetzt sieht man ja bei dir, Kai, im Hintergrund schon einige Kostüme. Wen verkörpert ihr alles? Also was gehört zu eurer Palette an Cosplays?
Also meistens trage ich tatsächlich, also ich muss dazu sagen, der Groot, der ist cool, aber der ist nicht sehr leicht zu tragen, weil ich da auf Stelzen gehe und deswegen kommt er nicht sehr oft zum Einsatz. Das ist eigentlich nur was für größere Events, wo man nicht wirklich eine Interaktion mit einzelnen behinderten Kindern zum Beispiel haben muss. Dafür ist halt er hier dann super gut, weil man da einfach ganz individuell und ganz nah rankommen kann und auch wo die Kinder fühlen können. Das ist ja oft dann auch sehr wichtig oder wo man dann auch mal ganz nah eben Geheimnisse austauschen kann. So. Und ja, ansonsten Star Wars trage ich noch sehr gerne, weil das auch immer gut ankommt und ich bin dann halt auch ein Böser und das finden manche Kinder halt auch ganz toll, wenn dann der schwarze Mann kommt. Und, manche haben dann auch so ein bisschen Respekt und gucken erstmal so hinter der Ecke hervor, aber im Endeffekt kriegt man die dann hinterher alle und das macht super viel Spaß, auch dieses Spiel zu haben, dass der eigentlich ein Böser ist, aber dann irgendwie so eine magische Anziehungskraft hat und die Kinder wollen dann doch wissen, wer das ist und was dahinter steckt.
Also wenn es jetzt nur um Cosplays für Helden für Herzen geht, da habe ich jetzt halt, wie gesagt, mein erstes Kostüm war da die Judy Hopps von Zoomania. Copyright. Sorry. Dann trage ich eben gerne die Schwester von der Eisprinzessin. Mittlerweile ist sie dann ja auch Königin, ne? Und die. Wie ist das jetzt mit den Namen? Darf ich die jetzt
sagen? Ja, das spricht einfach aus.
Supergirl.
Ihr seht schon, wir versuchen das immer zu vermeiden, die originalen Namen zu sagen, weil wir das ja in der Form eigentlich nicht sollen. Und aber manchmal ist es dann halt einfach in der Kommunikation, wenn man dann doch die Namen so sagt.
Also Supergirl. Was ist das erstmal? Nee. I'll come back to you. Irgendwie habe ich gerade einen Blackout.
Bei mir ist es dann tatsächlich auch eher die Star Wars-Ecke. Ich habe einen Jedi, so schön ergraut in Würden. Und habe mir dann irgendwann auch noch einen Sith gebastelt, auch einen Origin-Charakter, den ich mir selber so ein bisschen ausgedacht habe, so ein Mix aus verschiedenen Figuren. Eben halt auch aus diesem, wie Kai schon sagte, dieses auch mal der Böse spielen, das kann auch ganz spaßig sein. Und so mein Steckenpferd, sage ich mal, ist Disney Beast in der Zeichentrickversion allerdings, nicht in der Realfilmversion. Das ist auch so ein Charakter, der in der Regel sehr gut ankommt, der aber auch schon für leichte Panikattacken bei manchen Kindern gesorgt hat, wenn da auf einmal dann so ein 1,80 Meter Beast irgendwie vor einem steht. Aber auch da haben wir es in der Regel immer geschafft, das Eis zu brechen und die Kinder waren dann hinterher meistens auch sehr, sehr begeistert und man hat sie dann teilweise auch gar nicht mehr losbekommen. Und ich habe dann immer so ein paar Rosen dabei als Eisbrecher, die ich dann so als Giveaway den Kindern geben kann. Und mit so kleinen Geschenken lockt man die dann doch so ein bisschen aus der Reserve und nimmt ihnen so ein bisschen die Angst. Ja, das sind so meine Haupt-HFH-Steckenpferd-Cosplays.
Ja, ich konnte mich noch kurz orientieren, sorry. Ich habe noch Hermine Granger und Black Widow.
Ihr macht es ja schon seit 2014, also habt ihr schon einige Termine gehabt in eurer langen Zeit. Gibt es so für euch persönlich, so individuell, so einen besonderen Termin, den ihr mal hattet, wo ihr euch immer wieder direkt zurückerinnern könnt?
Ich glaube, da hat jeder so seine individuellen Erfahrungen. Bei mir war das damals ein Junge, der ein künstliches Herz hatte. Das ist für die Leute, die das nicht kennen, so ein elektronischer Kasten, der neben einem herfährt und also auf Rollen ist und der das Blut dann quasi pumpt statt des Herzens. Das heißt, sein komplettes Blut wird extern über ein Gerät gepumpt und dieses Gerät muss natürlich dann immer dahin, wo der Junge auch gerade ist, hat aber nur eine Akkulaufzeit von 30 Minuten. Das heißt, normalerweise muss der quasi am Netz hängen und das schränkt ihn natürlich sehr ein. Der Junge hat auf ein Spenderherz gewartet. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau das Alter, ich glaube so 7 oder 8 Jahre alt und war dementsprechend auch immunsuppressiert, damit, dass er halt, wenn das Herz kommt, sofort operiert werden kann und hat schon über 12 Monate im Krankenhaus gelegen. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit, also ich habe selber mal 5 Wochen im Krankenhaus gelegen und da ist mir schon die Decke auf den Kopf gefallen. Also 12 Monate oder länger, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Kleine war ein großer Star Wars-Fan und da sind wir natürlich wieder genau bei unserem Thema. Haben ihn dann mit 2 Star Wars-Charakteren besucht und haben ihm ein individuelles Lichtschwert extra vorher anfertigen lassen und haben ihm das mitgebracht. Und es war einfach mega. Ne? Der Kleine hat uns dann die ganze Klinik gezeigt, ist überall rumgerannt mit uns hat alles so mit Star Wars verbunden. Ne? Dann hat er irgendwie gesagt, das ist hier der Raum der Macht. Und dann war das halt sein Behandlungszimmer oder das hier. Das ist der Jedi-Rat. Das war halt unten so eine Sitzgruppe, die halt so im Kreis angeordnet war. Und das war irgendwie super cool. Wir sind dann auch wirklich überall rum und haben noch ein Eis zusammen gegessen in der Klinik. Und es war ein super schöner Tag. Die Mutter hat auch gefühlt 1000 Fotos gemacht. Und wir haben dann auch von der Mutter und auch von dem Personal gehört, dass er wohl an dem Tag wirklich wieder sehr aufgelebt ist und wie verändert war, weil er schon ein bisschen so den Mut verloren hatte. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir mittlerweile so auf unserer Webseite zum Beispiel den Slogan stehen haben, wir machen Mut, weil irgendwie das so die Beobachtung ist quasi. Er hat hinterher tatsächlich sein Spenderherz bekommen, aber die Geschichte geht dann leider auch nicht gut aus. Also das ist dann abgestoßen worden und er hat das leider nicht überlebt, das Ganze. Und ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut bei der ganzen Geschichte. Das war ein sehr intensives Erlebnis und denke ich sehr, sehr gerne dran zurück.
Bei mir war es auch ein Einzelbesuch beim kleinen Kind. Da wurden wir zum 4-jährigen Geburtstag eingeladen, also zum 4. Geburtstag. War auch eine Art von Hirntumor, was der Kleine hatte, auch mit einer sehr negativen Prognose. Also das Zitat von der Mutter war, das hat mich persönlich so ein bisschen geschockt. Die Ärzte haben gesagt, feiern Sie mal lieber den Geburtstag. Es wird, wenn Sie Glück haben, kann er ihn noch feiern. Vielleicht erlebt er ihn auch schon gar nicht mehr. Da wurden wir zum 4. Geburtstag eingeladen, haben dann auch eine Muttertorte noch organisiert im Vorhinein. Der Kleine war ein absoluter Fan von Kran und von Bauarbeiten. Haben so eine riesen 1 Meter auf 60 Zentimeter Torte. Wir wussten halt leider, dass da nur 3 oder 4 Personen da sind. Da haben wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit dem Kuchen. Haben dann eine Muttertorte wie eine Baustelle noch vorher machen lassen. Haben ihn dann daheim besucht, haben den Geburtstag mit ihm verbracht, haben mit ihm den Geburtstag gefeiert. Und haben dann tatsächlich auch noch ein Jahr später nochmal die Rückmeldung bekommen, dass er auch jetzt seinen 5. Geburtstag nochmal feiern kann. Das war so ein Ding, was mir persönlich sehr in Erinnerung geblieben ist, dass halt eben trotz der negativen Prognose halt eben doch noch wesentlich länger hatte, als die Prognose ursprünglich eigentlich hergab.
Ja, und bei mir einerseits auch dieses Event nach der Pandemie das erste Mal Es war ein sehr, sehr, sehr schöner Geburtstag. Und deswegen liebe ich Einzelkontakte auch einfach so sehr. Weil oft bei, wenn man nicht viel Kontakt hat zu mehrfach behinderten Kindern, hat man oft das Gefühl, dass die gar nicht reagieren. Also, ne, man kann, ne, man, es sind keine normalen Reaktionen, die wir jetzt als unser Eins vielleicht leicht einschätzen können. Die reagieren eben ganz anders. Und bei so einem Einzelkontakt kann man das erstmal so richtig erleben und auch lernen, wo zum Beispiel, ne, wie dieses einzelne Kind eben seine Freude zum Ausdruck bringt. Was ist jetzt, ne, was ist jetzt Freude? Was ist ganz explizite Freude auf dich, auf das Spiel, das du gerade machst oder das Ding, das du gerade malst? Haben wir zusammen ein Bild ausgemalt und sie hat mir ganz genau gesagt, welche Farben sie haben möchte. Und das denkst du einfach auch vielleicht vorher nicht, dass dieses Kind eben das auch ganz genau so machen kann. Und das berührt einen schon viel. Und ich finde, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um Behinderung geht, dass natürlich ja auch immer, ne, so diskutiert wird, wenn du das Kind so siehst, ja, ne, kann das überhaupt so etwas im Freuden befinde oder leben, ne, und lebt, ne, so zu leben. Und da kann ich nach solchen Begegnungen ganz eindeutig die Antwort sagen, ja, und es lohnt sich, da auch die Arbeit reinzustecken, und es lohnt sich eben auch, die Eltern so ausführlich zu unterstützen, dass die Kinder zum Beispiel auch zur Schule gehen können. Und sei es nur diese eine Stunde in der Woche, weil das anders nicht geht, aber diese eine Stunde kann halt auch schon unheimlich viel bewirken. Und ja, das hat mich auch sehr, sehr berührt.
Ihr merkt aus den Erzählungen immer, wir kriegen einen sehr großen Vertrauensvorschuss immer von den Kindern, einfach nur, weil wir in dem Kostüm drin sind. Das heißt, was ich zum Beispiel Klinikpersonal oder sowas vielleicht erst hart erarbeiten muss, dass wir, dass die Kinder denen vertrauen, das kriegen wir so einfach geschenkt, weil wir halt da als Spider-Man oder Allah oder wie auch immer auflaufen. Und die Kinder agieren dann sofort mit uns und zeigen uns irgendwelche Dinge und erzählen uns irgendwas. Und das ist super schön, das macht ganz viel Freude.
Man ist quasi schon ein Freund, den man schon lange kennt.
Mhm. Ja.
Ja, jetzt habe ich Gänsehaut. Respekt, also.
Dann haben wir alles richtig gemacht.
Ja. Definitiv, krass. So, ja, ihr habt ja schon vor uns besprochen, dass ihr ein Verein seid, der auch viele Mitglieder hat. Wie viel habt ihr denn ungefähr? Wie viele Mitglieder?
Wir haben gestern Abend das 204. Mitglied aufgenommen.
Und die sind ja vermutlich in ganz Deutschland, oder gibt es aber welche außerhalb?
Nee, das ist tatsächlich auf Deutschland begrenzt. Dadurch, dass wir ein deutscher Verein sind, haben wir gesagt, wir machen das nur in Deutschland. Es gab ganz am Anfang, als wir die Gründung hatten, Anfragen, ich glaube, aus der Schweiz und aus Belgien. Aber wir haben dann gesagt, nee, da waren wir auch noch ganz klein, ehrlich gesagt. Und da haben wir gesagt, nee, wir müssen erstmal gucken, dass wir das in Deutschland aufziehen. Und jetzt, wo wir etwas größer sind, mit 200, da kann man schon ein bisschen was machen, das ist gut. Wir brauchen aber auch noch viel mehr Leute. Und jetzt kommen aber auch keine Anfragen mehr aus dem Ausland. Aber wir wissen, dass es auch in den umliegenden europäischen Ländern tatsächlich teilweise Projekte oder Gruppierungen gibt, die sowas Ähnliches machen.
So, wenn man jetzt diese ganzen krassen Geschichten gehört hat, stellt man sich die Frage, wie kann man sich bei euch engagieren?
Ja, mitmachen. Ne? Also das Erste wäre einfach, dass man zum Beispiel mal auf unsere Seiten drauf geht, also auf www.heldenherzen.de oder auf Instagram oder Facebook nach uns sucht und sich nochmal ein bisschen informiert. Und auf der Webseite findet ihr auch ein Bewerbungsformular tatsächlich, wo ihr dann Mitglied unseres Vereins werden könnt. Beziehungsweise es ist ein Antrag erstmal zu stellen und dann hinterher aufgenommen zu werden. Und ja, und idealerweise bringt man natürlich noch ein Cosplay mit. Ist aber keine Verpflichtung. Aber von den 204 Mitgliedern, die wir haben, haben, glaube ich, 199 ein oder etliche Cosplays im Schrank. Von daher, wir sind sehr Cosplay-lastig. Ja.
Und wie Sven vorhin schon erzählt hat, es gibt natürlich auch Menschen, die starten erst mit dem Cosplay durch unseren Verein.
Ja.
Und da muss man auch, und da muss man natürlich auch nicht direkt das coolste, krasseste 200-Stunden-Kostüm haben. Ne? Das ist natürlich ja auch, dass man kein Profi-Cosplayer sein muss. Aber wenn man auch andere Skills hat, also wenn man, keine Ahnung, super darin ist, ein super Fotograf ist oder Spaß hat, Sachen zu designen, vielleicht hat man besonders Talent darin, Ballontiere zu machen. Da haben wir jetzt auch jemanden. Das ist total witzig, auch wenn, also es sind keine krassen Ballontiere, aber die Kinder finden es total geil. Oder man kann besonders gut Kinder schminken oder man hat eben einfach Lust, auch sich ein hellen für Herzen T-Shirt anzuziehen und uns vor Ort zu unterstützen. Weil die Cosplayer natürlich, wenn die im Modus sind, auch sich nicht um alles kümmern können. Also gibt viel, vielseitige Sachen, wo man unterstützen kann. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden, der wirklich auch bei uns in der Orga unterstützen möchte. Wir sind gerade 9 Leute. Aber je größer wir werden, desto mehr Hilfe und Arbeit wird das Ganze natürlich auch, umso mehr Unterstützung brauchen wir natürlich auch.
Ja, braucht es da noch irgendwelche besonderen Voraussetzungen zu mitmachen?
Ein Punkt, den wir haben, wir nehmen keine Mitglieder unter 18 Jahren auf, weil wir einfach sagen, wir können bei unseren Einsätzen in Situationen kommen, die psychisch sehr belastend sein können. Und da sagen wir einfach, die Leute sollten nach Möglichkeit einfach volljährig sein, dass wir auch so eine, sagen wir, so eine gewisse Reife mitbringen. Zum einen halt eben, um mit den Kindern umzugehen und zum anderen halt eben auch für sich selber einfach so ein bisschen reflektierter schon sind, in einem, sagen wir, etwas höheren Alter als es vielleicht mit 14 oder 15, dass man auch für sich selber einfach auch erkennt, wo sind meine Grenzen, wie gehe ich an meine Grenzen ran und auch wirklich dann auch klar sagen kann, okay, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo ich mich selber aus der Situation dann ziehen muss. Und das ist einfach, sagen wir mal, so eine gewisse Selbstreflexion und so eine gewisse Reife, die, wo wir halt einfach eben gesagt haben, über 18 ist auf jeden Fall eine der Voraussetzungen, die man mitbringen muss.
Das beinhaltet jetzt aber auch wirklich, nur wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss kein toller Profi-Cosplayer sein oder sowas und man muss jetzt auch vor allem nicht irgendwie berufliche oder andere Vorkenntnisse auch in dem Bereich irgendwie haben. Man muss einfach Lust auf die Sache haben. Man muss natürlich auch verstehen, was das Ganze auch bedeutet. Man muss natürlich auch zwischen den Rechten, hinter den Rechten und Werten stehen, die unser Verein vertritt und die natürlich, das ist ja auch Teil unserer Satzung. Man muss diese natürlich auch akzeptieren und auch umsetzen, raustragen können. Und nächster Linie hat man aber auch, wenn man als Mitglied beitritt, jetzt nicht direkt konkrete Verpflichtungen, außer die typischen, die eben natürlich mit einer Mitgliedschaft verbunden sind. Aber man muss zum Beispiel nicht irgendwie zu einer bestimmten Anzahl an Events pro Jahr kommen, wenn man es nicht schafft. Denn es gibt immer natürlich private, berufliche Veränderungen, die einen da auch hindern können.
Man muss natürlich Spaß an der Arbeit mit Kindern haben, ganz klar. Ja.
Man sollte Kinder mögen, das wäre schon ganz hilfreich. Ja.
Obwohl wir auch tolle Mitglieder haben, die privat keine Kinder mögen, haben wollen, ne, aber super über den Verein mit denen können. Also,
manches Mitglied hat auch schon ganz neue Talente an sich entdeckt auf den Einsätzen.
Ja, wenn wir jetzt gerade von den Einsätzen sprechen, was passiert denn, wenn man jetzt als Cosplayer da erscheint? Was passiert da mit einem? Was macht man da?
Meinst du jetzt mit einem selber oder meinst du so?
So allem als Tätigkeit, was man tut.
Das ist halt sehr unterschiedlich, hängt immer so ein bisschen von dem Einsatz ab. Es gibt ja so Einsätze, wo wir dann als sogenannter Walking Act da sind. Das heißt, da werden wir dann, da geht es hauptsächlich erstmal darum, mit dem Kostüm so ein bisschen natürlich den Eindruck zu schaffen. Und dann ergibt sich das oft so aus den Situationen heraus. Ne? Man ist natürlich immer schön, wenn man auf die Kinder zugeht. Und die Kinder spielen dann in der Regel auch schon ganz gut mit. Das kommt immer noch darauf an, was die können und was die nicht können. Aber wenn die mobil sind, dann zeigen die, was die haben wollen, ne? Und kommen auf dich zu und reden mit dir. Und wenn die eben nicht mobil sind oder nicht reden können, dann ist es halt so ein bisschen von dem Cosplayer dann gefordert, dass man halt auf die Kinder zugeht und vielleicht mal so ganz vorsichtig anfasst an der Schulter oder ein bisschen mit denen redet und meistens dann über den Charakter halt so ein bisschen redet, weil die Kinder denken ja erstmal, dass wir die Echten sind, ne? Und deswegen ist das dann immer schon ganz gut, wenn man einfach so ein paar Sachen über seinen Charakter dann erzählt. Und das meistens ergibt sich das dann aus der Situation raus. Und manchmal haben wir halt auch Einsätze, wo dann im Vorfeld schon Aktivitäten feststehen, die mit dem Veranstalter abgesprochen sind, zum Beispiel Kinderschminken, Basteln, ich sag mal Hürdenlauf, keine Ahnung, was auch immer, Riesenseifenblasen haben wir schon gemacht und alles Mögliche. Und
Nerf-Spiel ist auch immer sehr beliebt.
Ja, Nerfs, genau. Und solche Geschichten, und das ist dann natürlich easy, weil dann hat man auch ein, ja, irgendwie was Vorgegebenes und dann kann man sich daran halten und dann ist es sowohl für die Kinder als auch für die Cosplayer etwas einfacher, weil man da quasi so ein Konzept folgen kann.
Genau, manchmal hat man vielleicht so einen bestimmten Icebreaker oder sowas. Bei mir ist es dann ganz oft, ne, der Schneemann, Kuscheltier, kommt natürlich auch immer gut an. Ach, das kann man umarmen oder Rapunzel mit ihrem Chamäleon oder sowas.
Die Lichtschwerter bei den Jedis auch immer, hey, magst du mal Lichtschwert halten? Oder manchmal hat man noch ein zweites dann dabei, ein etwas günstigeres, das man dem Kind dann in die Hand geben kann und sagen kann, pass auf, ich mach dich jetzt hier zum Ehrenpadawan. Das ist auch immer ganz toll, wenn sie dann ihr eigenes Lichtschwert mal halten können, direkt neben einem Jedi mit einem echten Lichtschwert. So Sachen einfach, je nachdem, wie gesagt, wie Kai schon sagte, je nachdem, was es für ein Einsatz, was es für ein Event ist.
Ja, und wie fühlt man sich denn nach so einem Einsatz?
Glücklich.
manchmal auch erschöpft, je nachdem.
Erschöpft auch, je nachdem. Also wir haben ja auch oft Einsätze, die über Stunden gehen, also 5-6 Stunden. Manche sind relativ kurz und manche sind relativ lang. Und dann wisst ihr selber, wenn man im Cosplay ist und gerade wenn man dann noch eine Maske auf hat und so ein bisschen eingeschränkt in der Sicht ist, dann kann das schon ganz schön anstrengend auch sein. Aber in der Regel, wir kriegen ja, wie gesagt, ein super Feedback von allen, von den Eltern, von dem Personal, von den Kindern auf jeden Fall. Und dann fühlt man sich auch echt gut und schon sehr glücklich. Und wir begegnen ja nun mal auch vielen Familien, die es eben nicht so leicht hatten im Leben wie einer selber und dass die eben ganz andere Hürden und ganz andere Sachen meistern mussten als wir. Und das erdet auch so ein bisschen. Das holt einen wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, sage ich jetzt mal, zurück. Und man sieht, was so wirklich wichtig ist. Also Gesundheit und Verbundenheit und Zusammenhalt und so. Das sind so Sachen, ne, die man gerne mal vergisst in unserer schnellen, lebigen und finanzorientierten Gesellschaft. Und deswegen sind das schon sehr gute Events, die man dann machen kann, um sich auch mal wieder so ein bisschen auf den Boden zurückzuholen und aufs Wesentliche zu reduzieren.
Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, man lernt auch so viele tolle Menschen kennen, die so empathisch sind, die so mit Herz bei der Sache sind, die sich engagieren, dass man auch dieses, man tendiert ja manchmal so ein bisschen den Blick fürs Gute im Menschen zu verlieren, je nachdem, wie der Alltag so aussieht. Und ich finde, da begegnet man einfach vielen, vielen Menschen, dass man das eben noch, das Gute in der Welt dort findet und wie viele Menschen sich da engagieren und wie viel Freude das eben auch bereiten kann. Und das ist natürlich auch sehr, 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 sehr positiv.
Ja, habt ihr denn bei euch persönlich eine Veränderung bemerkt, seitdem ihr das macht?
Ja, auf jeden Fall. Also mal abgesehen davon, dass man viel offener und viel toleranter in vielen Hinsichten wird. Es ist was ich aus meinem Leben gar nicht mehr wegdenken kann. Also ich bin im echten Leben halt Programmierer und habe mit Menschen eigentlich gar nichts zu tun. Und dann kommst du in so eine Welt rein und hast Kinder, die dir um den Hals fallen und so tolle Momente und keine Ahnung, das will man irgendwie nicht mehr missen. Und ich bin auch definitiv irgendwie ein anderer Mensch, wenn ich ins Kostüm kletter. Ich glaube, das ist ja jeder Cosplayer so ein bisschen, dass man sich auch so ein bisschen an die Rolle anpasst und so ein bisschen verändert. Und das geht mir auf jeden Fall so. Ich bin ein komplett anderer Mensch, wenn ich die Maske aufhab. Und das genieße ich doch sehr und das macht super viel Spaß.
Also bei mir war es auf jeden Fall auch so ein gewisser Aspekt, dass Cosplay irgendwann auch ein bisschen anstrengend geworden ist und dass dann der Verein auch einfach eine total tolle Möglichkeit geworden ist, dieses Hobby nochmal einen Ticken schöner irgendwie zu machen, dem nochmal einen tieferen Sinn auch zu geben. Und mittlerweile cosplay ich halt hauptsächlich für den Verein und umso mehr Freude macht mir das dann auch mal, dann noch mal Zeit reinzustecken, was Neues zu machen, was auszuprobieren.
Ich kam ja erst über den Verein zum Cosplay, das heißt, ich habe da auch eine völlig neue Welt kennengelernt, die ich vorher nur wirklich am Rande gekannt habe. Nerd, ja, aber Cosplay war immer was, ja, hat man mal gesehen auf einer Messe und sonst keine Berührungspunkte gehabt. Und ich habe eben auch nicht nur durch den Verein, sondern auch durch das Hobby, das ich da für mich dann eben erschlossen habe, so viele tolle neue Leute kennengelernt, an denen ich vorher wahrscheinlich einfach vorbeigelaufen wäre oder auch einfach ein Foto gemacht hätte und dann wäre es gut gewesen auf einer Messe. Insofern, ja, es hat schon, glaube ich, es nimmt einen sehr großen Teil von unser aller Leben ein, einfach auch durch die Arbeit, die wir reinstecken, auch in der Orga. Und da bleibt es einfach auch gar nicht aus, dass es auch einen gewissen Impact einfach auf einem selber hat, sei es charakterlich, sei es persönlich oder halt eben auch durch die Erlebnisse, die man einfach hat und die Menschen, die man trifft.
Und ich denke natürlich für so alle, auch für unsere Mitglieder kann man eben, ist es natürlich immer auch sehr individuell, was für eine Wirkung das wirklich auf einen hat, aber dass natürlich auch damit eine gewisse Community ja auch geschaffen wird, dass vielleicht eben auch Ängste und Barrieren gegenüber lebensverkürzenden Erkrankungen und Behinderungen abgebaut werden, dass vielleicht diese eine gute Tat oder dieses eine Erlebnis weitere Motivation stiftet, vielleicht in anderen Bereichen. Genau, und dass sie eben auch allgemein vielleicht auch reflektierter, offener und sensibler mit manchen Themen umgehen, lernen oder möchten. Ja.
Also das Heldsein verändert einem definitiv.
Wir haben ja so ein bisschen so ein paar Grundregeln oder so Werte und Normen, könnte man sagen, die jeder, wenn er dem Verein beitreten möchte, erstmal mehr oder weniger unterschreiben muss. Und da gehört halt so auch dazu, dass man sich bewusst ist, dass man eben Vorbild für andere ist. Also eigentlich bezieht sich das natürlich auf unsere Arbeit. In dem Moment, in dem du ein Kostüm steckst, bist du einfach ein Vorbild für die Kinder und hast dich halt auch so ein bisschen vorbildgerecht zu verhalten. Aber ich glaube, bei uns in der Orga hat das auf jeden Fall auch schon auf den Alltag abgefärbt, dass wir allgemein so ein bisschen ja im Heldenmodus sind, sage ich jetzt mal.
Passt ja eigentlich sehr witzig zu dem ersten Video, das ihr gemacht habt.
Ja.
Ja, also Held ist ein Fulltime-Job auch außerhalb des Vereins.
Ja, vorhin fiel ja das mit dem Anfang bei euch, wenn man bei euch anfangen möchte, dass man da über 18 sein soll, damit man seine Grenzen kennt. Und es geht ja nicht nur Jüngeren so, dass sie ihre Grenzen nicht kennen, dass manchmal zu viel wird. Das ist doch bestimmt schon irgendwelchen anderen Leuten, die bei euch arbeiten, auch passiert, oder?
Habe ich eine sehr schwierige Frage. Also so direkt, dass jetzt irgendjemand zusammengebrochen wäre oder sowas gab es noch nicht. Es sind einfach natürlich, gerade wenn man das nicht kennt, also ich persönlich kannte es gar nicht, hatte vorher nie Kontakt zu Behinderten oder schwerkranken Personen oder Kindern vor allem. Und wenn man dann bestimmte Situationen sieht, gerade Kinder, die sehr bewegungseingeschränkt sind, also mehrfach schwer behindert sind und wirklich ganz viele Dinge nicht können, dann ist man erstmal so ein bisschen schockiert und dann hilft es schon mal, wenn man eine Maske auf dem Kopf hat, weil wenn einem dann die Gesichtszüge etwas entgleisen und man erstmal so einen kleinen Schock hat, dass das dann nicht gleich jeder mitbekommt. Aber im Großen und Ganzen ja, hatten wir zumindest nicht, dass es uns rangetragen wurde, wirklich mal die Situation, dass jemand jetzt unter Tränen rausgelaufen wäre oder sowas. Obwohl wir uns diesen Situationen immer bewusst sind. Das heißt, wir haben schon sehr früh damals
so ein Auffangsystem, so ein bisschen.
Genau, also wir haben quasi so ein Regeln definiert einfach, weil wir gesagt haben, wir wollen das ja wirklich professionell machen und nicht einfach so mit Kostümen einfach irgendwo mal reinlaufen. Und deswegen haben wir zum Beispiel so eine Zwei-Helden-Politik damals entwickelt und haben gesagt, es müssen immer mindestens zwei Helden irgendwo hingehen, sodass der eine den anderen auffangen kann, wenn mal was ist. Also Beispiel, unsere erste Vorsitzende, die war zum Beispiel in einem Kinderhospiz zu Besuch und wurde da auch rumgeführt und dann sind die in den Abschiedsraum gekommen, wo dann eben Abschied genommen wird von den Kindern, die ihrer Krankheit dann erlegen sind. Und das hat ihr dann schon erstmal so ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben. Und und falls so eine Situation mal ist, wenn man irgendwie gerade in einem Einsatz ist, dann wäre das eben sehr hilfreich, wenn ein anderer, der das etwas besser verkraften kann, dann übernehmen kann, erstmal die Führung übernehmen kann, sodass der andere sich vielleicht ein bisschen zurückziehen kann. Das haben wir so als Regel, und es wird erstmal jedem neuen Mitglied auch so erzählt, dass es diese Möglichkeiten bei uns gibt. Und wir stehen auch immer zu Gesprächen bereit. Wir versuchen auch oft ein Debriefing zu machen. Es gibt ein Briefing vorher, dass man den Leuten erzählt, hey, das und das erwartet uns jetzt gleich und das sind die Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und wir versuchen dahinterher auch ein Debriefing zu machen. Es klappt nicht immer, je nachdem, wie die Zeitachsen da sind, aber dass man auch hinterher nochmal mit den Leuten drüber spricht, hey, hat es dir gefallen? Was waren so besondere Momente? Dass man einfach sich auch das so ein bisschen von der Seele reden kann, was man jetzt gerade erlebt hat bei dem Einsatz.
Und natürlich ist es aber, das ist, finde ich, auch immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wo zum Beispiel vielleicht auch vor einem Hospiz wirklich natürlich erstmal eine gewisse Zurückhaltung auch mal ist, dass wir in der Regel bei den schönen Momenten dabei sind. Ne? Also entweder bei den schönen Momenten im Sinne von einem Sommerfest, wo überall Luftballons sind, Clowns da sind, es Essen gibt, also eine Feier ist, also wenn man dann zum Beispiel auf den Trauerraum trifft, erstens, dass man da nicht reingehen muss, weil findet natürlich eher ein bisschen entfernter davon statt, aber dass man für sich vielleicht auch einfach gemeinsam mal die Zeit nehmen kann, den in Ruhe anzugucken, wenn man denn möchte, aber nicht muss. Oder dass wir eben natürlich auch schöne Momente schaffen. Ne, also dass wir eben in der Regel nicht bei traurigen Momenten da sind. Natürlich ist die Erkrankung für uns immer präsent. Manchmal wird die aber auch sehr schnell ausgeblendet, ne, wie ich vorhin sagte, wenn das Kind dann einfach nur ein Kind ist. Dass das natürlich auch mal schnell in den Hintergrund rückt, was das natürlich ja auch soll.
Zwingt natürlich auch niemand, wenn wir jetzt Mitglieder haben, die einfach sagen, oh, Kinderhospiz, das traue ich mir überhaupt gar nicht zu, ja. Kann ich nicht. Dann zwingen wir auch niemanden und sagen, du musst aber auf den Einsatz gehen. Die Mitglieder können halt eben über unsere App auswählen, den Einsatz möchte ich machen und haben dann in der Regel auch die Info, das ist ein Kinderhospiz, da kann ich eben vielleicht auf kranke Kinder treffen. Oder das ist eine Messepromo, da werde ich weniger Kontakt zu Kindern, sondern eher zu anderen Cosplayer haben, weil wir einfach neue Mitglieder werben. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wo wir einfach auch Wert drauf legen, dass die Mitglieder auch von sich aus sagen, wenn ich da Berührungsängste habe und mir das nicht zutraue, dann sagt es vorher, da ist euch niemand böse. Oder zieht euch eben halt, wenn es dann wirklich passiert und ihr an so einen Punkt kommt, wo ihr vielleicht auch selber gar nicht wusstet, dass ihr da eine Grenze habt, das kann ja auch mal passieren, dass einem so ein Punkt irgendwie eiskalt erwischt, dann nehmt euch aus der Situation raus, geht einfach weg, geht irgendwie in die Umkleide oder irgendwas, zieht euch zurück. Ist alles überhaupt gar kein Thema. Wir legen wirklich Wert drauf, dass die Mitglieder lange bei uns sind und Spaß haben und nicht, dass wir einfach sagen, hey, geiles Cosplay, mach mal die zwei Einsätze und danach bist du depressiv und brauchst selber eine Behandlung. Wir wollen, dass die Leute lang bei uns sind und auch viel Spaß haben. Und unsere erste Vorsitzende hat auch so einen schönen Satz, den ich immer wieder gern zitiere, den ich auch hier zitieren möchte. Der Anlass unserer Arbeit mag ein trauriger sein, aber unsere Arbeit selber besteht zu über 90% aus Lachen und Freude.
Ja, da ihr ja viel mit Kindern zu tun habt, die oft krank sind, irgendwie eine Behinderung haben oder so, arbeitet ihr da irgendwie mit einer Seelennotsorge zum Beispiel zusammen?
Anni?
du meinst jetzt, dass wir mit einem Seelsorgeteam, das auch für Kinder zum Beispiel zuständig ist oder ob wir jetzt für unsere Mitglieder Seelsorge haben.
Nein, eher, dass ihr mit so einer Seelsorge zusammenarbeitet für die Kinder.
Also wirklich so ein Seelsorgentelefon jetzt prinzipiell nicht. Ich meine, natürlich könnte man da auf einer anderen Ebene auf die Calls wieder zurückkommen. Wir haben natürlich einige Kontakte, die natürlich das total in den Fokus nehmen, aber jetzt quasi nicht speziell nur das Thema Seelsorge haben. Obwohl mir da jetzt zum Beispiel ein Verein einfallen würde, der in Hamburg ist, die besuchen mit jungen Menschen, junge Menschen im Krankenhaus. Das hat ja was von Seelsorge. Und mit denen haben wir natürlich auch schon Sachen organisiert. Zum Beispiel haben wir die unterstützt, an Weihnachten Geschenke zu verteilen. Dann halt mit jemandem aus Star Wars und ich glaube Batman oder so. Aber ganz konkret, Seelsorge-Telefon würde mir jetzt nichts einfallen.
Und gibt's irgendwie bei dem ganzen Cosplay-Ding irgendwelche Copyright-Probleme, die ihr da manchmal habt?
Da waren wir ja vorhin quasi
schon. Habt ihr vorhin schon gemerkt, wir haben so ein bisschen versucht, die Markennamen und die Charakternamen zu vermeiden. Es ist tatsächlich so, dass wir machen ja keinen Profit mit dem Ganzen. Insofern, wir hatten schon das Gespräch mit einigen Copyright-Inhabern, die uns eben darauf hingewiesen haben, dass sie das Copyright haben für manche Charaktere. Es wird aber im Endeffekt geduldet, da wir halt eben diesen Charity-Effekt, diesen 100% Charity-Ansatz haben und damit kein Geld machen wollen. Und deshalb wird es also durchaus akzeptiert. Wir versuchen es allerdings in Social Media und Co. Eben halt dann zu umschreiben und schreiben dann eben statt Spider-Man halt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, sodass klar ist, wer gemeint ist. Aber wir halt jetzt nicht, sagen wir, die Grenze ausreizen des Copyrights, das wir da eventuell zugestanden bekommen.
Und über Social Media hat man natürlich Vorbereitungszeit. Das war jetzt hier vielleicht nicht zu 100% der Fall.
Ja. Wie wichtig sind denn, also wir haben das schon vorhin erwähnt, dass ihr auf Spenden angewiesen seid. Wie wichtig sind denn Spenden für euch? Also was macht ihr damit? Und wohin fließen sie?
Wir haben ja schon ein bisschen erzählt, dass wir durchaus auch Events haben, wo wir Sachen mitbringen. Also sei es Kinderschminke, die wahnsinnig teuer ist. Liegt einfach daran, dass wir tatsächlich keine Billigschminke verwenden, sondern immer nur sehr hochwertige Produkte. Weil das ja teilweise eben Patienten sind, mit denen wir da agieren. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Hautallergien oder Unverträglichkeiten auslösen. Und deswegen arbeiten wir da mit sehr hochwertigen Produkten, die natürlich dann viel Geld kostet. Wir bringen dann teilweise Bastelmaterialien mit oder Riesenseifenblasen oder was auch immer. Also alles, was wir so anbieten an zusätzlichen Aktivitäten, das kaufen wir dann auch selber auf Vereinskosten ein. Und dann hat man als Verein natürlich so ein paar laufende Kosten, die sich nicht vermeiden lassen. Ne? Man produziert ja auch mal Flyer oder irgendwelche anderen Materialien. Wir haben so einen kleinen Lagerraum, den wir bezahlen müssen und solche Geschichten. Letztendlich. Und wir versuchen auch unseren Mitgliedern teilweise die Fahrtkosten zu ersetzen, weil die ja schon ihre Kostüme eben mitbringen und weil die schon die ganze Zeit mitbringen. Das ist ja der Sinn von Ehrenamt. Sollen die eben nicht noch zusätzlich dann auch Geld investieren müssen. Und deswegen gibt es bei uns eben eine Fahrtkostenerstattung, die zwar gedeckelt ist, aber so dass man eben zumindest in einem gewissen Umkreis das noch unterstützen kann. Und das kostet alles Geld und deswegen sind wir natürlich auch irgendwo auf Spenden angewiesen. Und das funktioniert auch ganz gut, kann man sagen. Also wir haben da die Anerkennung und die Unterstützung. Wir würden uns auch nicht wehren, wenn uns jemand noch weiter unterstützen möchte.
Ja. Und wie seht ihr die Zukunft von Helden für Herzen? Habt ihr da Pläne? Wie soll es weitergehen bei euch?
Darf ich nochmal antworten? Wir sind ja... ich habe es ja vorhin schon gesagt, nächstes Jahr werden wir 10 Jahre alt, also 2014 gegründet, 2024 ist unser großes Jahr. Und da wollen wir es tatsächlich so ein bisschen krachen lassen und ein bisschen und nochmal ordentlich Aktivitäten machen. Wir sind aktuell so in der speziellen Art, wie wir das machen, also so mit den Superhelden und Prinzessinnen, tatsächlich als gemeinnütziger Verein deutschlandweit der einzige, der das in dieser Art so praktiziert. Es gibt auch andere große Vereine, die vielleicht ein bisschen spezifischer sind und die noch größer sind als wir, aber so in dieser Form sind wir da die einzigen und haben 200 Mitglieder und das ist immer noch viel zu klein. Wir brauchen noch viel mehr Leute und das ist auf jeden Fall eins unserer großen Ziele, dass wir richtig groß werden wollen und dass wirklich quasi jeder Cosplayer in Deutschland weiß, das gibt die Helden für Herzen und was die machen.
Und da ist natürlich ganz wichtig mit dem Ziel, dass wir dann umso mehr Kinder helfen können. Ne? Es geht nicht nur darum, es geht nicht ums Ego, es geht darum für den guten Zweck, es geht darum, je mehr Leute wir sind, desto mehr Events können wir stemmen, desto breiter, gefächerter können wir Events erstellen, desto im kleinsten Kaff quasi Events stemmen und nicht nur in den großen Metropolen. Umso mehr Kids können wir eben auch erreichen und Mut machen.
200 Mitglieder hört sich erstmal viel an, aber wenn man halt die auf ganz Deutschland auf der Karte verteilt, dann sind dann eben doch noch ein paar Lücken da und um das eben füllen zu können und dann wirklich überall das anbieten zu können, brauchen wir einfach noch viel mehr Leute. Wir haben ja schon angesprochen, dass wir auch sehr viel mit Kinderhospizen arbeiten und da gibt es sehr, sehr viele in Deutschland. Und die sind wirklich auch aufs Ehrenamt angewiesen. Natürlich ganz stark auch auf ehrenamtliche Helfer, die da jeden Tag oder auf jeden Fall öfter mal helfen, aber eben auch auf so Vereine wie wir, die dann da hinkommen und ein bisschen Freude spenden. Und dafür brauchen wir einfach ganz viele Leute.
Ja. Jetzt nochmal ein paar Fragen zu den Cosplays selber. Und zwar, alle, die hier anwesend sind in dieser Runde, sind ja oder praktizieren Cosplays selber und wir wissen alle, Cosplays kosten Geld. Ja. Wenn ihr sagen wollt, wie viel steckt ihr in eure Cosplays rein?
Das kommt auf das Cosplay an.
Ja, das variiert stark. Also wenn ich an meinen Jedi denke, da sind irgendwie allein die Laserschwerter, die liegen da irgendwo schon so bei 400 bis 500, 600 Euro. Diverse Foamteile, also da können dann schon mal knapp vierstellige Summen dann zusammenkommen, je nachdem wie aufwendig so ein Cosplay dann ist. Aber wie gesagt, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie super high-end, mega teuer Cosplay. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe mir hier bei Amazon ein Cosplay gekauft für 80 Euro, ist auch völlig okay. Wir haben da also, wie gesagt, kein Mindesteinsatz an Kosten, die ein Cosplay haben muss, damit man bei uns mitmachen darf.
Genau, und ich habe natürlich vor allem für Helden für Herzen, vor allem Stoff-Cosplays, die sind natürlich nicht so teuer wie eine Rüstung, natürlich. Da bewegt man sich jetzt halt wirklich eher im Bereich bis 200 Euro oder so. Und dann vielleicht holt man sich noch ein paar Sackrachen Secondhand. Ich habe jetzt eben letztens neue Schuhe gekauft und die dann bemalt, um sie eben für Anna zu benutzen. Genau, aber ich habe auch Cosplays, die nicht für Helden für Herzen sind, die natürlich jetzt auch schon im 400-Euro-Bereich waren oder so.
Ja, ich bin ja so ein Bastler-Typ und also auch diese Helme hier hinter mir sind halt selber gebastelt und versuche eigentlich immer so einen Low-Cost-Ansatz zu verfolgen und trotzdem lande ich dann bei solchen Dingern irgendwie immer bei 300 bis 400 Euro. Weiß auch nicht, was ich da falsch mache.
Naja, aber dein Gewut für 400, das ist schon günstig, aber die Arbeitsstunden, die musst
du... Ja, die zähle ich ja nicht mit.
Ja. Das Schöne ist aber, dadurch, dass wir auch doch relativ breit aufgestellt sind im Verein, du findest also auch immer irgendjemand im Verein, der vielleicht einen 3D-Drucker daheim hat und das als Hobby betreibt, wo man sagt, hey, ich brauche da 20 so kleine Fitzelteilchen. Dann schließt man sich mit anderen Leuten im Verein kurz und der sagt, okay, pass auf, ich druck dir die im 3D-Drucker, schick dir die zu. Und woanders braucht dann vielleicht mal jemand wieder irgendwie Foam-Tipps oder braucht ein Foam-Teil irgendwie gecraftet, dann hilft da wieder jemand anders. Also da kann man dann schon auch durchaus so ein bisschen Kosten sparen, wenn man da einfach vereinsintern bei den anderen Mitgliedern die Synergieeffekte so ein bisschen mitnimmt und nutzt.
Das war auch das Coole, seitdem wir Discord benutzen, dass sich das wirklich so ein bisschen Community-mäßig auch entwickelt hat. Ne? Es gibt ein Thread zu Prop-Making, es gibt ein Thread zu Malen, Painting, es gibt einen zu 3D-Druck und jeder gibt sich Tipps, jeder diskutiert ein bisschen und dass das halt wirklich ein total toller Ansatz geworden ist, seit wir Discord haben.
Ja, wir hatten sogar schon so interne Mini-Schulungen quasi, dass einer sich hingesetzt hat. Ja, so kleine Workshops online. Und dadurch, dass wir halt, das ist so ein bisschen der Nachteil bei unserer Vereinsstruktur, dadurch, dass wir halt deutschlandweit aktiv sind. So regionale Vereine, die können sich halt mal eben im Vereinsheim treffen und trinken ein Bier zusammen und haben eine schöne Zeit. Geht halt bei uns nicht, weil wie willst du 200 Leute jetzt irgendwo zusammentrommeln und die aus allen Ecken von Deutschland kommen? Und deswegen ist Discord echt super, weil wir da halt dann so ein bisschen die Community trotzdem versuchen können, aufrechtzuerhalten. Ja.
Und Cosplays sind ja auch arbeitsaufwendig, beziehungsweise die müssen ja auch bestimmt gepflegt werden in regelmäßigen Abständen. Steckt ihr da viel Zeit rein in die Cosplay-Pflege oder wie sieht's bei euch aus?
Zu wenig.
Zu wenig. Ja. Generell ist ein Cosplay eigentlich nie wirklich fertig, habe ich so die Erfahrung gemacht. Man findet dann immer wieder irgendwo irgendwas, vielleicht da zwickt's irgendwo und da sitzt was dann doch nicht so optimal und da merkt man dann nach 2 Stunden, da drückt irgendwo noch was und da habe ich noch eine Macke, die ich ausbessern möchte. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Es gibt Cosplays, wo man dann wirklich sagt, ja, das ist ein Cosplay, da interagiere ich viel mit Kindern. Da geht also auch regelmäßig was kaputt und das wird dann auch nicht regelmäßig erneuert, weil man da einfach aus der Arbeit dann auch gar nicht mehr rauskäme, weil da immer wieder was fliegt, was mal ein Kind irgendwo versehentlich vielleicht irgendwo abbricht oder dran hängen bleibt. Aber ich sag mal, es geht, glaube ich, mehr Zeit in den Bau von neuen Sachen als in die Pflege und Wartung von Bestandsmaterial. Also bei mir zumindest.
Ich denke da gerade daran, dass ich mir für Anna eine neue Perücke bestellt habe, anstatt die alte ordentlich zu pflegen und zu waschen.
Ja, also mein Kylo Ren hat auch schon diverse Battle-Damage Wale. Passiert dann einfach. Und ansonsten ist das bei unseren Einsätzen eigentlich genauso wie bei den Cosplayern mit Cons. Nachts um 1 werden noch die notwendigsten Reparaturen gemacht, damit man am nächsten Tag auf einen Einsatz fahren kann. Und das ist ja bei Conventions irgendwie das Gleiche. Ne? Das Cosplay wird dann irgendwann in der Nacht vorher fertig. Egal, wie viele Monate man vorher Zeit hatte.
Aber ich meine, es ist natürlich bei uns auch nochmal ein bisschen was Besonderes. Es gibt ja so Cosplays, als Cosplayer trägt man ein Cosplay natürlich nicht so oft, wie wir manche von unseren Cosplays pro Jahr tragen. Ne? Also ich trage ja Anna mindestens 10-mal pro Jahr. Und man trägt ja in der Regel als Cosplayer nicht ein Cosplay 10-mal im Jahr. Das heißt, es hat natürlich ein bisschen mehr Verschleiß. Man wird vielleicht ein bisschen fauler in der Pflege.
Ja, jetzt die Frage, wie nutzt ihr denn die Social Media Kanäle für eure Öffentlichkeitsarbeit?
Nicht gut genug.
Da sind wir doch Boomer, nein.
Naja, also mittlerweile haben wir jemanden wenigstens, der sich gut drum kümmert und haben das so ein bisschen verbessern können. Ein großes Problem ist halt einfach noch, dass natürlich, also letztendlich diese ganzen Social Media Kanäle sind halt sehr optisch orientiert und dementsprechend muss man natürlich auch immer Bildmaterial haben, das gut zieht. Und wir wollen aber unser Klientel, nenne ich es jetzt einfach mal so, also sprich die Kinder, nicht bloßstellen, ne? Weil wir reden ja hier von sehr intimen Momenten teilweise und da geht's dann, es fällt dann auch wirklich sehr schwer, gerade wenn jetzt ein Kind zum Beispiel lebensverkürzt erkrankt ist, gehst du halt einfach nicht hin zu der Mutter und sagst, hey, dürfen wir ein Foto machen und das auf Facebook hochladen. Das ist dann einfach eine gewisse Überwindung, die wir dann da haben und noch nicht so, also eigentlich gar nicht tun. Und deswegen haben wir sehr selten Fotos, die wir dann auch benutzen dürfen und können. Und und da fällt dann die Berichterstattung über unsere Einsätze oft ein bisschen sehr kurz aus. Wir machen viel, viel mehr, als über das wir tatsächlich berichten. Wir haben eigentlich jedem Wochenende einen Einsatz und wenn man sich unsere Social-Media-Kanäle anguckt, dann wird das nicht wirklich deutlich. Aber ja,
we're working on it.
Wir arbeiten dran, wir arbeiten dran.
Na, also natürlich.
Ja, Anni?
Sorry, natürlich nutzen wir Social Media eben vor allem einerseits, um neue Mitglieder aufmerksam zu machen oder allgemein einfach aufmerksam auf unsere Arbeit zu machen. Aber natürlich sind die und zum Beispiel da auch vor allem unsere Website natürlich ganz, ganz essentiell, um auch eine gewisse Professionalität wieder zu spiegeln, auf die Institute, Initiativen natürlich auch vertrauen können. Glücklicherweise geht das Wort mittlerweile auch ein bisschen vor. Also wir sind zum Beispiel in manchen Verbänden schon deutschlandweit bekannt, obwohl wir noch gar nicht da waren, weil die halt untereinander auch einfach vernetzt sind, beieinander schauen, vielleicht ein Foto sehen oder einfach voneinander erzählen. Genau, da müssen wir natürlich auch immer ein bisschen gucken, wen möchten wir jetzt mit unseren Posts erreichen? Das ist ja eine ganze Wissenschaft für sich und da haben wir jetzt auch jemanden in der Orga, der das auch, ich glaube, jetzt sogar teilweise studiert hat. Also sollte, denke ich, mal auf jeden Fall besser werden.
Ja, und zum Abschluss noch, welchen Rat würdet ihr den betroffenen Familien von kranken Kindern mitgeben?
Ehrlich gesagt, eigentlich gar keinen Rat, weil es ist unsere Aufgabe ist nicht, Familien oder Kinder zu beraten. Da gibt es wirklich Menschen, die das besser können, die da wesentlich qualifizierter sind, sei es Institutionen oder irgendwelche Einrichtungen, die da bessere Ratschläge geben können. Unsere Aufgabe ist wirklich Spaß machen mit den Kindern, Mut machen, schöne Momente schaffen und das Ratschläge geben an betroffene Familien überlassen und dann wirklich den Leuten, die das professionell machen, die sich da besser damit auskennen.
Genau. Der einzige Rat ist, wenn Sie uns noch nicht kennen oder wenn Sie uns nicht kennen, können Sie uns nicht fragen, aber wenn Sie von uns gehört haben, sprecht uns einfach an. Es ist ja kostenlos, also wir verlangen da keine Gage oder keine Gebühr für, dass wir kommen. Von daher einfach ansprechen und dann finden wir einen Termin und dann kommen unsere Superhelden oder Prinzessinnen vorbei und dann geht's los.
Unsere Einsätze sind kostenlos, aber nicht umsonst.
Genau.
Ja, schön gesagt. Damit haben wir auch schon das Ende der heutigen Folge erreicht. Vielleicht nochmal kurz, wenn man noch mehr über euch jetzt wissen möchte, wo kann man nochmal nachschauen?
www.heldenherzen.de und Facebook Helden für Herzen, Instagram Helden für Herzen, Google Helden für Herzen, da findet ihr uns.
Und im Zweifel in der Beschreibung hier unten drunter.
Genau, und ne, E-Mails gerne an info@heldenherzen.de.
Ja, damit vielen Dank. Wir sind heute durch. Vielen Dank, dass ihr uns heute wieder Rede und Antwort gestanden habt. Und für unsere Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss. Für die Einladung.
Dankeschön. Alles klar. Ciao.
Tschüss.